Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Zum ersten Mal seit 30 Jahren hat die EU die Menschenrechte in China nicht nur angesprochen, sondern Strafmaßnahmen verhängt. Die Chinesen haben am Montag prompt reagiert und gleich mehrere EU-Abgeordnete sanktioniert. Mit einem der Betroffenen sprechen wir gleich über den eskalierenden Streit zwischen China und der Europäischen Union. Außerdem geht es um das EU-Parlament. Es drängt die Kommission zum Handeln gegen Polen und Ungarn. Und wir blicken nach Südosteuropa. Rumänien und Bulgarien haben ebenfalls mit der dritten Welle zu kämpfen, allerdings bei einem weitaus schwächeren Gesundheitssystem. Wenn es um die Menschenrechtslage in China geht, galt in der Europäischen Union lange Zeit die Devise Wandel durch Handel. Je mehr Handelsbeziehungen mit China, desto rechtsstaatlicher wird das Land. Das jedenfalls war die Hoffnung, die sich bekanntlich nicht wirklich erfüllt hat, wie aktuell die Zwangsinternierung von Hunderttausenden Uiguren und die Situation in Hongkong zeigen. Jetzt hat die Europäische Union ihre Strategie geändert und erstmals seit 30 Jahren Sanktionen gegen vier chinesische Politiker verhängt, eben wegen Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren. Die Reaktion aus China folgte umgehend. Peking hat ebenfalls am Montag Sanktionen gegen mehrere europäische Institutionen und Europaabgeordnete verhängt. Einer von ihnen ist Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Guten Morgen.
Morgen, Herr Götzke.
Herr Gahler, Ihr ebenfalls sanktionierter Parlamentskollege Gluckmann sagte, von Tyrannen sanktioniert zu werden, sei eine Ehre. Fühlen Sie sich auch geehrt?
Also ich habe so viele Glückwünsche und Zuspruch bekommen, wie sonst immer nur bei runden Geburtstagen. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Also von Taiwan bis Kanada, aus ganz Europa und bis in meinen Wohnort, von überall kamen anerkennende Worte.
Was bedeutet das Ganze für Ihre Arbeit als Parlamentarier?
Bedeutet in dem Sinne nichts, als es keine Veränderung bedeutet. Wir hatten sowieso keine Reisepläne nach China. Ich habe persönlich auch keine Investitionen dort. Und wir werden aber unsere Politik fortsetzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn es um Menschenrechte geht, dann geht es um unsere grundlegenden Werte. Und die lassen wir uns auch von einer noch so mächtigen Diktatur nicht in Frage stellen.
30 Jahre lang wurden Menschenrechtsverstöße ja gar nicht mit Sanktionen geahndet. Warum ist das jetzt ausgerechnet jetzt geschehen? Ist China zu gefährlich, zu mächtig geworden, wie Sie sagen?
Also man muss schon sehen, dass China eine Langfriststrategie verfolgt, ob es jetzt mit seiner One Belt, One Road, wir sagen da auf Deutsch immer die Seidenstraße, betrifft, ob es seinen Zugriff in viele Teile der Welt zu Infrastruktureinrichtungen betrifft, auch eine gezielte Investitionspolitik bei uns in Europa, wenn man sich anschaut, wo dort diese eigentlich auch, wenn nicht direkt staatlich, dann doch staatlich auch subventionierten und protegierten Unternehmen hier unterwegs sind. Und da müssen wir als freie Welt darauf reagieren, um das nicht ausufern zu lassen.
Welche Rolle spielt bei diesem Paradigmenwechsel der neue US-Präsident Biden, der ja versucht, so eine Art westliche Allianz gegen China zu schmieden?
Ja, diese Allianz der Demokratien, dieses Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Wir haben ja jetzt die Situation gehabt, dass die EU diese Sanktionen verhängt hat und sich die USA, aber auch Kanada und Großbritannien angeschlossen haben. Also sind 30 Länder in der Frage auf einer Linie und ich denke, das sollten wir schon zu einer Strategie entwickeln. Ich höre ja, dass US-Präsident Biden jetzt auch am Ende der Woche zum Europäischen Rat zugeschaltet wird. Ich denke, das wird eines der Themen sein.
Es ist Prinzip Wandel durch Handel letztlich gescheitert.
Nein, denn wir brauchen den Handel. Wir wollen ja keinen Boykott Chinas. Das wäre auch lächerlich angesichts der Größe des Landes. Wir sind da gegenseitig abhängig, aber weil wir gegenseitig abhängig sind voneinander, was den Wirtschaftsaustausch betrifft, können wir uns auch erlauben, die Dinge, die uns stören, anzusprechen, ohne dass deswegen China uns boykottiert. Wie gesagt, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Und ich denke, es gehört zu einem regelbasierten Welthandel auch, dass man grundlegende Prinzipien akzeptiert, was die Menschenwürde betrifft. Zum Beispiel Stichwort Zwangsarbeit. China sollte diese Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ratifizieren. Das wäre ein Signal dahin, dass auch unsere Unternehmen, die sowieso, sage ich mal, eine eigene Ethik da auch haben, dass sie da sowas nicht akzeptieren, mit Zwangsarbeit Geschäfte zu machen. Das wäre dann auch von Seiten Chinas aus meiner Sicht ein klarer Schritt in die richtige Richtung.
Blicken wir nochmal auf die harsche Gegenreaktion aus China. Haben sich die Chinesen damit einen Gefallen getan?
Ich denke nicht, denn die Debatte über das Investitionsschutzabkommen im Europäischen Parlament, die geht weiter und bekommt jetzt einen neuen Drive, um es mal so zu sagen. Die Kritik wird daran sicherlich stärker werden. Und ja, man muss sich fragen, vielleicht haben sie das sogar beabsichtigt, denn in Wirklichkeit ist dieses Investitionsschutzabkommen ja etwas, was unseren Unternehmen erleichtert, auf dem chinesischen Markt zu agieren. Denn bisher haben vor allen Dingen chinesische Unternehmen von unseren offenen Märkten profitiert und unsere Unternehmen haben über lange Jahre Diskriminierung und Joint Ventures oder auch in Technologietransfer akzeptiert, um wenigstens auf dem Markt zu sein. Jetzt wird durch dieses Abkommen würde das ein Stück weit erleichtert. Vielleicht wollen das die Chinesen in Wirklichkeit nicht und haben sich gedacht, ja, weil das Europäische Parlament noch nicht zugestimmt hat, vielleicht ist das ja der Punkt, wo es dann dran scheitert. Aber da will ich jetzt noch nicht drüber spekulieren.
Also quasi ein eleganter Weg, das dann doch noch zu verhindern oder uneleganter Weg?
Mein Punkt ist derzeit, dass ich eher dazu tendiere, im Interesse unserer Unternehmen zu schauen, dass wir das Abkommen doch ratifiziert bekommen, weil es eben die Ungleichheit ein Stück überwindet und unseren Unternehmen den chinesischen Markt doch etwas besser erschließt.
Jetzt wurden am Montag, auch gestern, Botschafter überall in der EU einbestellt aus China, chinesische Botschafter. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Droht da jetzt eine Art Sanktionsspirale?
Das bleibt abzuwarten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Scheinwerferlicht auf diese Zustände dort richten. Die sind unerträglich und vor allen Dingen auch diejenigen in China, die davon betroffen sind, nicht nur die Uiguren, es gibt ja auch Tibet, es gibt die Bürger in Hongkong, es gibt die Untergrundkirchen, Falun Gong, also es ist eine lange Liste von ganzen kollektiven Gruppen, die dort unter Druck sind. Und wenn wir deren Anliegen aufnehmen und dann ist das auch eine Ermutigung all derer Chinesen, die daran denken, dass man einen Staat auch anders organisieren kann. Und Taiwan ist auch unter Druck und das ist das lebende Beispiel, dass man auch eine chinesische Gesellschaft demokratisch organisieren kann. Und deswegen sind die ja auch im Fokus. Da müssen wir solidarisch hinter all den Gruppen stehen.
Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, der auch auf der Sanktionsliste China steht. Danke.
Bitte sehr.
Die EU hat letztes Jahr im Grunde eine Selbstverständlichkeit in ihr Regelwerk gegossen. Wer EU-Subventionen bekommen will, muss rechtsstaatliche Prinzipien achten. Der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, der vor allem auf Polen und Ungarn abzielt, die den Rechtsstaat vorsichtig gesagt ausgehöhlt haben. Weil aber genau diese beiden Staaten wegen der Klausel den gesamten EU-Haushalt platzen lassen wollten, wurde der Mechanismus im Dezember erheblich aufgeweicht. Unter anderem soll er erst dann greifen, wenn er einer Klage beim Europäischen Gerichtshof standhält. Die haben Polen und Ungarn erwartungsgemäß eingereicht. Nun wird geprüft und das kann dauern. Das EU-Parlament ist mit diesem Prozedere überhaupt nicht einverstanden, wie Paul Vorreiter aus Brüssel berichtet.
Wochenlang haben Polen und Ungarn im vergangenen Jahr das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket inklusive Corona-Wiederaufbaufonds blockiert, weil sie gegen die neue Rechtsstaatsklausel sind. Dann handelte die deutsche Ratspräsidentschaft in letzter Sekunde einen Kompromiss aus, der EU-Parlament, Ungarn und Polen und die anderen Mitgliedsländer zufrieden stimmte. Alle Seiten sahen sich danach als Sieger. Das Parlament, das sich freute, dass erstmals ein solches Instrument im Rahmen des EU-Haushalts und des Corona-Wiederaufbaupaketes eingeführt wurde. Aber auch Polen und Ungarn sahen sich als Sieger, weil sie sich sicher sind, dass der Mechanismus nie gegen sie eingesetzt wird. Denn gemäß der damals vereinbarten Zusatzerklärung wollen sie erst vor dem EuGH prüfen lassen, ob der Mechanismus EU-rechtskonform ist Und das tun sie gerade auch. Die beiden Länder sind der Meinung, dass die Auszahlung von EU-Geld an keine Rechtsstaatlichkeitsklausel geknüpft werden darf und ihnen auf diese Weise also kein Geld gestrichen oder gekürzt werden darf. Und die EU-Kommission, die den Mechanismus in Gang setzen muss, betrachtet ihn zwar seit Januar in Kraft, will ihn aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auslösen.
We will wait for the outcome of the court case.
Wir werden das Ergebnis des EuGH-Urteils abwarten, bevor wir in den nötigen Fällen handeln werden, seitdem der Mechanismus in Kraft ist. Kein Fall geht also auf diese Weise verloren und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass das Instrument rechtlich wasserdicht ist. So ein Sprecher der EU-Kommission. Wenn dem aber so ist, dann könnte der Mechanismus bereits jetzt angewendet werden, finden Christ, Sozialdemokraten, Grüne und Liberale, die deswegen in einer Entschließung die Kommission zum sofortigen Handeln auffordern.
Die Kommission verhält sich wie eine Feuerwehr, die mit dem Löschfahrzeug zum Brand fährt und tatsächlich dann erst nochmal diskutiert, wie man denn jetzt den Schlauch dann tatsächlich nimmt, um das Wasser Richtung Feuer zu bringen. Der Rechtsstaat in Europa brennt. Die Europäische Kommission muss jetzt endlich löschen.
Findet der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Die Probleme mit dem Rechtsstaat in Polen und Ungarn sind nicht erst über Nacht entstanden. Beide Länder bekommen hohe Milliardenbeträge aus dem EU-Haushalt. Zugleich laufen gegen sie bereits Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge. Die Beweislage sei erdrückend, finden die Parlamentarier, die sich der Resolution angeschlossen haben. Und ohne sofortiges Handeln sei Gefahr in Verzug. Daniel Freund von den Grünen.
Denn in Ungarn werden ja täglich neue Fakten geschaffen. Radiosender müssen abschalten, Zeitungen werden nicht mehr ausgetragen. Und gleichzeitig entwickelt die Fidesz-Regierung immer ausgeklügeltere Systeme, um EU-Gelder zu entwenden. Vieles davon ist auch gar nicht ohne weiteres rückgängig zu machen.
Ein Schaden entstehe aber nicht nur für den Haushalt, sondern auch real für die Menschen in den Ländern. Trotz eines EuGH-Urteils gegen die von der polnischen Regierung eingerichteten Disziplinarkammern würden nach wie vor polnische Richterinnen und Richter sowie Staatsanwälte bestraft, ohne Konsequenzen für Polen, kritisiert die SPD-Abgeordnete Katharina Barley.
Wir haben mit Betroffenen gesprochen, die zum Beispiel von heute auf morgen strafversetzt werden, die über Monate ihre Familie kaum zu Gesicht bekommen. Wenn die Kommission sagt, dass alle Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit geahndet werden, nur eben nicht jetzt, sie können diesen Familien, diesen Kindern die Zeit nicht wieder zurückgeben, in denen sie einander nicht gesehen haben.
Während der EuGH nun monatelang, wenn nicht sogar über ein Jahr, den Mechanismus prüfen dürfte, arbeitet die EU-Kommission an Richtlinien, die die Anwendung der Rechtsstaatsverordnung konkretisieren sollen.
Es braucht keine Guidelines, um eine europäische Verordnung umzusetzen, auch die Verordnung zur Rechtsstaatlichkeit nicht. Sonst hätte die Kommission ja in ihrem eigenen Vorschlag diese Guidelines oder diese genaueren Regelungen schon vornehmen können. Die Verordnung hat sie nämlich selber vor 3 Jahren vorgeschlagen.
So Moritz Körner. Mit der Resolution soll nun also Druck aufgebaut werden und die Abgeordneten setzen der Kommission auch eine Frist bis zum Sommer. Katharina Barley.
Wenn die Kommission weiterhin nicht bereit ist, diesen Mechanismus anzuwenden, dann wird gegebenenfalls das Parlament selbst gegen die Kommission klagen wegen Untätigkeit.
Die Betroffenen der Politik Ungarns und Polens haben keine Zeit, auf den EuGH zu warten, meinen führende EU-Parlamentarier. Exponentiell steigende Corona-Zahlen, britische Mutationen, demgegenüber geringes Impftempo, wenig Tests. Das alles ist keine rein deutsche Spezialität. Auch andere EU-Staaten haben zurzeit so ihre Probleme im Corona-Management. Die 5 südosteuropäischen EU-Länder etwa. Sie kämpfen mit ganz ähnlichen Herausforderungen wie Deutschland, allerdings mit einer entscheidenden Ausnahme. Die Gesundheitssysteme in Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien sind deutlich schlechter aufgestellt. Dünne Personaldecke, weniger Intensivbetten. Clemens Fehrenkotte mit einer Corona-Südosteuropa-Schau.
In Rumänien sind die Betten auf den Intensivstationen nahezu vollständig belegt. Nach Angaben des Corona-Krisenstabes liegen knapp 1.340 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen bei einer landesweiten Bettenkapazität von etwas über 1.400 in den Corona-Krankenhäusern. Zwar soll die Anzahl der Intensivbetten um weitere 200 erhöht werden, wie die Regierung ankündigt, aber mit dem Infektionsgeschehen im Lande könne man nicht mithalten, sagt der Intensivmediziner Radu Cinco. Wir reden zurzeit im Fall der britischen Mutante von einer viel ansteckenderen Variante und von einer viel stärkeren Belegung der Intensivbetten, einer viel geringeren Anzahl freier Intensivbetten im Vergleich zum letzten Jahr. Die britische Corona-Mutante ist hier für 90% der Neuinfektionen verantwortlich. Zudem fehlt es an Intensivmedizinern und Pflegepersonal. Viele Ärzte und Krankenschwestern sind in den vergangenen Jahren ins westliche EU-Ausland abgewandert. Personalmangel auch im ungarischen Gesundheitswesen, obgleich dies nur wenige Mediziner im Lande offen auszusprechen wagen. Das Land leidet derzeit unter heftig hohen Neuinfektionen. Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 1.100. Der Chef der Medizinischen Universität Semmelweis in Budapest, Béla Merkeli. Schwierigkeiten haben wir mit den Betten nicht, sondern damit, wie wir dafür die personellen Ressourcen sichern können. In Schnellkursen will die Ärztekammer im nordungarischen Bezirk Győr Freiwillige für den Dienst auf den Intensivstationen gewinnen. Ähnliches beabsichtigt jetzt auch die Med-Uni Semmelweis. Das Impftempo ist bei den 5 südosteuropäischen EU-Ländern sehr unterschiedlich. Ungarn hat bereits knapp 22% der Bevölkerung geimpft, nicht zuletzt durch die Verimpfung der russischen und chinesischen Vakzine. Slowenien und Rumänien liegen mit rund 13% im guten EU-Mittelfeld. Kroatien hat knapp 9% der Bevölkerung geimpft und das Schlusslicht ist Bulgarien. Dort haben erst knapp 6% der Bevölkerung zumindest eine erste Impfung erhalten. Der Mediziner Stoisto Karasov, Chef des bulgarischen Zentrums für den Schutz der Rechte im Gesundheitswesen. Leider ist die Impfrate in unserem Land extrem niedrig. Wir sind weiterhin die Letzten in Europa. Ohne Impfung ist der Lockdown das einzige Mittel, um den Druck auf das Gesundheitssystem zu verringern. Es gibt kein anderes Mittel. Kroatien und Slowenien wählen, trotz unterschiedlich ausgeprägter Infektionszahlen in den jeweiligen Landesteilen, den langsamen Weg aus dem Lockdown. Seit Anfang des Monats sind die kroatischen Restaurants und Cafés draußen wieder geöffnet. Obgleich es sich, so Maruša Štamaš vom kroatischen Unternehmerverband, noch nicht unbedingt für alle Gastwirte so rentiere. Ich muss hier betonen, dass 50% der Gastwirte, die Terrassen haben, diese noch gar nicht geöffnet haben, weil sie der Meinung sind, dass sich das zu diesem Zeitpunkt für sie nicht lohnt. Denn unter Beachtung aller Vorschriften würden sie nicht genügend Tische aufstellen können, um die Betriebskosten zu decken. Einkaufszentren in Kroatien sind teilweise sehr gut besucht. Die offiziellen Corona-Auflagen würden, so der nicht repräsentative Augenschein, nur bedingt eingehalten. Kroatien kommt beim 14-Tage-Durchschnittswert auf rund 270 tägliche Neuinfektionen. Doppelt so hohe Infektionszahlen weist Slowenien momentan auf. Hier wird, etwa beim Betreten eines Supermarkts, am Eingang die Besucheranzahl genau kontrolliert, um nicht die zulässigen Kundenobergrenzen zu überschreiten. Seit Beginn der Woche können auch in Slowenien die Außenterrassen wieder geöffnet werden, was bei diesen Bewohnern von Pozina auf halbem Wege zwischen Ljubljana und Triest einhellig begrüßt wird. Wir sind Kälte gewohnt, ein wenig Wind stört nicht. Es ist schön, nach langer Zeit wieder mit Freunden draußen Kaffee zu trinken. Schön, wieder in Gesellschaft zu sein, draußen an der frischen Luft.
Ja, da hätten hier in Deutschland sicher auch viele nichts dagegen. Clemens Fehrenkorte hat berichtet über Corona, unter anderem in Slowenien, wo trotz dritter Welle wieder geöffnet wird. Nur Inszenierung oder aufrichtige Aufklärung im Missbrauchsskandal, das klärt meine Kollegin Susanne Fritz gleich mit Kai-Christian Moritz, Schauspieler und Mitglied des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz. Und das war's von uns von Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.